Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent. Der Nordwesten Nigerias. Am 17. November. In einem Internat werden 25 Schülerinnen entführt, 2 Mitarbeiter getötet. Die Mädchen sind mittlerweile wieder frei. Am 18. November. 38 christliche Gläubige werden beim Abendgottesdienst entführt. Mehrere andere Menschen sterben. Auch diese Geiseln sind inzwischen wieder frei. Und dann der 21. November.
A mass abduction of school children in Nigeria has launched a massive rescue effort.
Die katholische St. Mary's School in Papiri. Gegen 2 Uhr früh stürmen bewaffnete Männer die Schlafsäle und entführen 303 Kinder und Jugendliche und 12 Lehrer.
More than 300 school children as well as 12 of their teachers.
Es ist eine der größten Massenentführungen, die das Land je erlebt hat. Samuel, was wissen wir jetzt aktuell über die Kinder und Lehrer aus dieser Schule?
Wir wissen, dass 50 der Kinder sind wieder entkommen. Es ist immer noch unklar, wer dahinter steckt, hinter dieser Entführung. Das ist oft so bei solchen Entführungen, weil es einfach schlicht sehr viele kriminelle Gruppen gibt, die da in Frage kommen. Diese Vorfälle, die sind alle im Nordwesten von Nigeria passiert. Das ist eine Region des Landes, die ist besonders unsicher, und solche Überfälle, solche Entführungen, die sind da fast an der Tagesordnung, und gerade haben sie sich wieder stark gehäuft. Und diese Entführungen, die kriegen auch gerade noch eine neue Aufmerksamkeit, und das liegt daran, dass die USA sich eingeschaltet haben.
Die Entführungen der vergangenen Wochen erhöhen den Druck auf die nigerianische Regierung massiv. Sie sieht sich unter anderem dem Vorwurf ausgesetzt, in Nigeria würden Christen systematisch verfolgt. Dabei sei die Realität komplexer, sagt Afrika-Korrespondent Samuel Misteli. Ich bin Sarah Ziegler. Noch hat also niemand die Verantwortung für die Entführung aus der St. Mary's School übernommen. Es muss aber ja, weil es auch nicht der erste dieser Fälle ist, Vermutungen geben, Samuel.
Ja, es ist wahrscheinlich so, dass es eine der vielen kriminellen Gruppen in dieser Gegend sind. Also die werden in der Öffentlichkeit, in den Medien auch, nennt man die häufig einfach Banditen. Also das sind Organisationen, die zum Beispiel eben mit Entführungen und damit Lösegeldern Geld verdienen. Das ist jetzt im Fall der Schülerin, ist es, soweit ich mitgekriegt habe, noch nicht passiert, oder wir wissen es schlicht nicht. Es ist passiert zum Beispiel bei den 38 Gläubigen, die aus der Kirche entführt wurden. Da wurde am Anfang pro Person umgerechnet $69,000 gefordert. Also eine horrende Summe, das wurde dann später reduziert. Ich weiß nicht, ob das bezahlt wurde, ob die anders freikamen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass da Lösegeld bezahlt wurde. Also was man sagen kann, ist, das sind Entführungen schlicht ein Businessmodell für kriminelle Gruppen. Also ich glaube, man kann das als Epidemie von Entführungen bezeichnen, was da passiert ist. Hat auch in den letzten Jahren stark zugenommen und hat sich auch jetzt wieder sehr stark gehäuft.
Wenn du sagst Businessmodell, gibt es Zahlen darüber, wie viele Menschen von diesen Banditengruppen entführt werden in Nigeria?
Ja, es gibt Zahlen. Es gibt zum Beispiel von einer Organisation, einem Think Tank, der SBM Intelligence, der ist sehr renommiert. Die haben in diesem Jahr über 4.700 Fälle, also Entführungen, gezählt in Nigeria. Und dabei wurden auch 670 Menschen getötet. Also es ist, ich meine, wenn man das hochrechnet, das sind mehr als 10 Entführungen pro Tag. Und das ist auch, also mit den Lösegeldern, das ist ein Millionengeschäft halt. Also diese Gruppen, die machen Unsummen mit diesen Entführungen.
10 Entführungen pro Tag. Meine erste Frage ist da sofort, wie kann das möglich sein? Wie kann das passieren?
Nigeria ist ein großes Land, das ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Es ist ein ethnisch fragmentiertes Land. Es ist ein Land mit ganz vielen verschiedenen Konflikten, wo viele unterschiedliche Gruppen zusammengewürfelt wurden in einem Land, und da gibt es seit Jahrzehnten viele Konflikte. Also es gibt Eben im Nordwesten gibt es diese Entführungsbanden. Im Nordosten des Landes gibt es dschihadistische Gruppen, die sind sehr bekannt. Boko Haram zum Beispiel kennt man. Es gibt im Süden des Landes, vor der Küste, gibt es Piraten, die je nachdem auch Leute entführen. Es gibt da kriminelle Organisationen, die Öl stehlen. Es gibt Dutzende von kriminellen Gruppen im Land. Und die Sicherheitslage ist auch fast überall, wo man hingeht in Nigeria, ist die schwierig. Also ich war ein paar Mal da und es ist zum Beispiel so, dass die Leute, die sich das leisten können in Nigeria, die fliegen häufig zwischen den größeren Städten, also fahren nicht auf der Straße, weil die Straße schlicht häufig sehr unsicher ist. Zum Beispiel habe ich eine Busfahrt gemacht und da wurde dann vor der Fahrt, bevor man losgefahren ist, wurde gebetet, dass wir da nicht überfallen werden würden. Fast überall ist eine konstante Unsicherheit da und es ist einfach auch ein gigantisches Thema im Land, die Unsicherheit. Vielleicht eines der größten, wenn nicht das größte überhaupt.
Deine Beschreibung klingt sehr nach rechtsfreiem Raum. Wo sind denn die Polizei und die Regierung? Was tun die?
Also es ist so, dass Polizei und Militär sind häufig, also unterbesetzt, es gibt häufig zu wenig Personal, die haben häufig schlechte Ausrüstung, sind häufig schlecht ausgebildet. Es ist schlicht auch so, dass der nigerianische Staat sehr korrupt ist, dass dann halt Geld, das für Polizei, Armee da sein sollte, dass das je nachdem verschwindet, bevor das an den richtigen Stellen ankommt. Und also die Bevölkerung weiß das alles und das macht die Leute auch extrem wütend und der Unmut, der ist riesig und der wächst auch gerade jetzt wieder noch einmal zusätzlich. Die Regierung, die merkt das langsam und der Präsident Bola Tinubu heißt der, der hat jetzt zum Beispiel diese Woche den nationalen Sicherheitsnotstand ausgerufen.
Also was bedeutet das?
Also er hat zum Beispiel angekündigt, man wolle tausende neue Polizeikräfte einstellen, man wolle auch Leute von anderen Diensten abziehen, um zum Beispiel die Polizei zu stärken, um gegen diese kriminellen Organisationen, auch gegen die Dschihadisten vorzugehen. Er hat auch angekündigt, dass in den besonders betroffenen Regionen, da sollen alle oder teilweise Schulen und Universitäten erstmal geschlossen bleiben. Also eine Vielzahl von Aktionen hat er jetzt angekündigt. Er hat auch angekündigt oder gefordert, dass die Leute eigene Maßnahmen ergreifen sollen. Also er hat zum Beispiel religiösen Gruppen gesagt, dass sie sich für ihre Versammlungen Sicherheitskräfte besorgen sollen und sich nur geschützt treffen sollen, damit sie nicht zum Ziel von Entführungen werden, weil das passiert häufig, also dass gerade Moscheen, Kirchen oder wie wir gesehen haben, die eine Schule war ja auch eine katholische Schule, also dass solche religiös geprägten Institutionen auch zum Ziel werden von solchen Angriffen.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo unter x-bionic.com/nzz.
Religiöse Einrichtungen in Nigeria werden immer wieder Opfer von Kriminalität, haben wir gehört. Und die USA, die sehen da ein klares Muster.
We're also going to talk about legislation I introduced this week.
Das hier ist der republikanische US-Senator Ted Cruz, der vor kurzem davon spricht, dass Christen in Nigeria massiv verfolgt werden von Dschihadisten.
Nigeria has seen a persecution of Christians that has been staggering.
Und Präsident Trump spricht sogar von einem Genozid an Christen.
The whole thing is a disgrace. They're killing people by the thousands. It's a genocide.
Und wenn man sich die Fälle von eben nochmal anguckt, die 303 Kinder, die gerade entführt wurden, das sind christliche Kinder. Die 38 Gläubigen aus der Kirche, auch Christen. Also Samuel, haben Cruz und Trump da vielleicht recht? Werden Christen in Nigeria systematisch verfolgt?
Also es gibt keinen Genozid an Christen in Nigeria. Es gibt auch keine großflächige, systematische Verfolgung von Christen. Was es aber gibt, ist religiös aufgeladene Konflikte im Land. einige der Entführungsfälle in der Vergangenheit, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, Christen betroffen. Also am besten kennt man die Chibok Girls, das war 2014. Da wurden 276 Mädchen aus einer Schule entführt. Da war Boko Haram, die Dschihadisten waren dafür verantwortlich. Das waren, in der Mehrheit waren das christliche Schülerinnen. Dieser Fall damals hat sehr große Aufmerksamkeit erhalten. Da gab es Kampagnen, Bring Back Our Girls war da der Hashtag. Da hat sich zum Beispiel Michelle Obama, die damals First Lady war in den USA, dafür eingesetzt. Also das hat zum Beispiel sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
Stimmt.
Die wahrscheinlich dringlichste Form von religiöser Konfliktdynamik, die es zurzeit gibt in Nigeria, die findet statt in einer Gegend, die ist so in der Mitte des Landes. Das ist eine Gegend, die heißt der Middle Belt, das, wo so der Norden und der Süden des Landes zusammentreffen. Und da gibt es häufig Zusammenstöße zwischen Bauern, also sesshaften Bauern, und die sind häufig Christen, und mit nomadischen oder halbnomadischen Viehhirten, die meistens muslimisch sind. Und bei diesen Viehhirten, die haben sich teilweise auch so zu Banden organisiert, die sind damit Kalaschnikows bewaffnet, die sind extrem gewalttätig, die haben auch zum Beispiel Kirchen angegriffen, und da hat dieser Konflikt, bei dem es ursprünglich zum Beispiel um Land und Wasser ging, der hat stärker auch eine religiöse Dynamik angenommen in den letzten Jahren.
Du sagst also, es gibt einen Religionskonflikt, aber es gibt keine systematische Verfolgung von Christen.
Ja, ich würde einfach sagen, es ist furchtbar kompliziert, und man kann nicht wegreden, dass es religiöse Konflikte gibt. Aber es ist halt einfach nur ein Teil der Geschichte. Also zum Beispiel auch bei den Führungsfällen, da geht es häufig, es geht schlicht um Geld, um Lösegeld. Also die eine Schule, die du am Anfang erwähnt hast, den einen Fall mit den 25 Mädchen, das waren muslimische Mädchen. Moscheen sind häufig ein Ziel von Attacken, also auch der Islamisten, die töten Muslime wie Christen, weil sie halt finden, also wer jetzt nicht unsere mittelalterlichen Vorstellungen von Islam vertritt, der ist genauso ein Ungläubiger, ob jetzt Christ oder Muslim ist. Aber wieso das jetzt halt so verhandelt wird als Religionskonflikt, ist einfach schlicht, weil es extrem kompliziert ist und weil das halt ein einfaches Narrativ ist, das als Religionskonflikt zu erzählen.
Aber wie ist dieses Narrativ dann bei Menschen wie Ted Cruz oder Donald Trump gelandet? Also warum glauben die, dass es eben doch ein Genozid ist? Wie ist das passiert?
Auf verschiedenen Wegen, also unter anderem schlicht durch Lobbyarbeit. Also das Wall Street Journal hat zum Beispiel berichtet, es gibt eine Gruppe, also es gibt Separatisten im Süden von Nigeria, die nennen sich die Indigenous People of Biafra. Die wollen die Unabhängigkeit für den Süden des Landes von Nigeria. Die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich an den Biafra-Krieg erinnern können. Das ist im Grunde noch dieselbe Konfliktkonstellation. Und diese Gruppe, die hat amerikanische Lobbyisten beauftragt, da im Kongress zum Beispiel in Washington zu lobbyieren. Vor allem geht es ihnen halt darum, die nigerianische Regierung zu diskreditieren und zu sagen, die sind unfähig, ihren Job zu machen. Und das hat offenbar Gehör gefunden. Das hat Gehör gefunden zum Beispiel bei Ted Cruz, der ein bekannter Senator ist, der vor allem oder unter anderem eine evangelikale Wählerbasis hat in den USA, bei der dann stark dieses Motiv der Christenverfolgung verfängt. Und Ted Cruz hat dann zum Beispiel einen Gesetzesvorstoß gemacht, wo er unter anderem gefordert hat, dass Sanktionen gegen Nigeria erlassen werden. Mhm. Und das ist dann alles auch zu Donald Trump, zum Präsidenten gelangt, angeblich, weil er einen Beitrag auf Fox News, auf einem Lieblingssender gesehen hat und das dann aufgegriffen hat.
Dieser Fox News-Beitrag hat beim amerikanischen Präsidenten wirklich Eindruck hinterlassen, denn er hat Anfang November dann auch das hier gesagt.
If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about.
Wenn sich in Nigeria nichts ändere, dann würden die USA alle Hilfen nach Nigeria einstellen und er würde auch militärische Maßnahmen ergreifen. Dinge tun, mit denen Nigeria nicht happy wäre. Ist das realistisch, dass da bald das US-Militär in Nigeria einfällt?
Also dass jetzt die USA direkt militärisch intervenieren, halte ich für eher unrealistisch. Die USA sind auch nicht mehr ganz so stark präsent militärisch in der Region, also in Westafrika wie noch vor ein paar Jahren. Die haben unter anderem eine größere Drohnenbasis geschlossen. Und das wäre auch ein ziemlich dreister Move, also das wären da unilaterale quasi Angriffe zu machen. Die USA haben auch ganz viele andere Schauplätze, mit denen sie beschäftigt sind. Und bei Trump ist es ja auch möglich, dass die Aufmerksamkeit dann wieder woanders hinwandert.
Wie blickte Nigeria selber auf diese Drohung aus den USA?
Also die Regierung, wie wir vorhin erwähnt haben, ist so aktivistisch geworden, wie ich mich nicht erinnern könnte, dass sie so aktivistisch geworden wäre, was die Sicherheitslage angeht, also mit dieser Rekrutierung von neuen Polizisten, mit dem Notstand etc. Ich nehme schwer an, dass das eine Reaktion ist auf den amerikanischen Druck, dass das sonst nicht so passiert wäre. In der Bevölkerung würde ich sagen, also ich habe auch mit Nigerianern gesprochen, ich habe nigerianische Freunde und die sind jetzt nicht zwingend die allergrößten Fans von Trump, aber die sagen, wir nehmen alles, was die nigerianische Regierung dazu bringt, was zu tun, um diese Sicherheitsprobleme zu lösen. Also ob das von Trump kommt, ob das von irgendjemandem kommt, alles, was dazu beiträgt, dass die Regierung endlich irgendwas macht gegen die Probleme, finden wir super.
Ganz aktuell müssten Sie ja was tun für die rund 250 Kinder aus der St. Mary School, die immer noch vermisst sind. Wie geht's da weiter?
Das ist so ein bisschen unklar. Ich würde annehmen, dass da, also wenn man die Gruppe identifizieren konnte, dass da je nachdem Lösegeldverhandlungen laufen. Aber es ist so ein bisschen im Dunkeln. Das liegt vielleicht auch daran, dass nicht ganz die gleich große Aufmerksamkeit wie zum Beispiel 2014 mit den Chibok Girls auf der Sache ist. Also obwohl dank Trump ist wieder mehr Aufmerksamkeit da, je nachdem seit in den letzten 10 Jahren.
Und du hast die 276 Mädchen, die damals von Boko Haram entführt wurden, gerade selber nochmal erwähnt. Ich habe mich bei den Recherchen zu dieser Folge gefragt, sind die jemals alle wieder heimgekommen?
Nein, da gibt es immer noch Dutzende. Ich glaube, die Rede ist von etwa 80 bis 100, die nie freigekommen sind, bei denen man schlicht nicht weiß, ob sie noch leben, wo sie sind, ob sie zwangsverheiratet wurden, was mit ihnen passiert sind.
Danke, Samuel.
Vielen Dank, Sarah.
Unser Afrika-Korrespondent Samuel Misteli sitzt in Nairobi, liefert euch aber Geschichten und Hintergründe vom gesamten Kontinent. Und die findet ihr alle in der NZZ. Das digitale Abo gibt es heute am Black Friday besonders günstig. 100 Tage alles lesen, hören und schauen für 10 Franken. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.